Deutschlandfunk Interview.
KI kann helfen, Krankheiten zu besiegen, die Klimaneutralität zu beschleunigen, den Welthunger zu beenden. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz können aber auch Wahlen manipuliert werden und Menschen überwacht oder diskriminiert. Jahrelang hat die EU um ein Gleichgewicht gerungen zwischen den enormen Chancen der KI und den Risiken. Seit gestern ist der Weg nun frei für das KI-Gesetz. Das regelt, welche Anwendungen von künstlicher Intelligenz in Europa erlaubt sind und welche nicht. Aljoscha Burchardt ist jetzt am Telefon. Er arbeitet am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, einem der weltweit führenden Forschungsinstitute auf dem Gebiet. Und er ist Sachverständiger der Enquete-Kommission des Bundestags zum Thema Künstliche Intelligenz. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Das EU-Parlament nennt das KI-Gesetz historisch. Das sei das erste der Welt. Ist das denn historisch eine Vokabel, die Ihnen da auch einfällt?
Ja, ich meine, erstmal ist es gut, dass wir es jetzt geschafft haben als EU. Eine Botschaft, ja, wir haben es versucht, wir haben es angegangen und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Das an sich, finde ich, ist schon mal gut und vielleicht in diesen Zeiten sogar auch schon als historisch zu bezeichnen. Und dass wir über das Thema KI reden und uns mit den Chancen und Risiken auseinandersetzen, finde ich auch gut. Und wir haben ja auch über verschiedene europäische Netzwerke und so weiter Input zu diesem Gesetz geliefert. Aber insgesamt ist man sich, glaube ich, einig, dass es nicht der große Wurf ist.
258 Seiten haben wir gerade gehört. Wie gelingt es denn da, Regeln für etwas zu finden, das sich ja wirklich so rasend schnell verändert und wo man jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig absehen kann, wo das alles mal endet?
Na, ein Grundansatz war ja, dass man nicht die Technologie reguliert, sondern deren Anwendung. Und nun haben wir leider so eine breite Technologie, das ist ja vergleichbar ja mit was? Mit PCs, mit Internet. KI wurde ja in der Anmoderation gesagt, kann für alles Mögliche genutzt werden. Und was haben jetzt generierte Bilder oder Gesichtserkennung im öffentlichen Raum oder OP-Roboter miteinander zu tun? Nicht viel. Und all das will man quasi unter einem Gesetzesakt dann regulieren, der auch noch in ganz, ganz viele andere Gesetze ja rein Übergangspunkte hat, ja, zur Datenschutzgrundverordnung, zum Digital Services Act und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, es wird wirklich in der Umsetzung liegt jetzt, glaube ich, wirklich die große Schwierigkeit oder wie man in England sagt, the proof of the pudding is in the eating. Also wenn wir den Pudding auslöffeln, dann werden wir sehen, ob er uns schmeckt.
Also es kann auch tatsächlich sein, dass dann zum Beispiel, wenn es den nächsten Technologiesprung gibt, wie zum Beispiel ChatGPT, das ist ja vielen ein Begriff, dann muss auch das Gesetz nochmal angepasst werden, so im laufenden Betrieb.
Das haben wir ja schon erlebt, das kam ja schon im laufenden Betrieb, man war ja fast fertig, man hatte jahrelang über Begriffe wie Autonomie und so weiter gerungen und plötzlich kamen diese ja, Foundational Models, diese Chatbots auf generativer KI basierend und dann hat man angefangen, oh Gott, das muss man jetzt noch schnell nachbessern und reinbauen und dann ist man eigentlich von diesem Grundsatz abgewichen zu sagen, wir wollen über die Anwendung reden, denn dann hat man plötzlich über die Technologie geredet und auch gesagt, woran erkennen wir denn, dass es ein großes Sprachmodell ist und hat dann sogar Zahlen reingeschrieben, dass es beim Training so und so viel Compute-Operationen braucht und so weiter. Und dann ist man, glaube ich, so ein bisschen inkonsistent geworden an der Stelle. Und ich hoffe nicht, dass uns das dann nochmal passiert.
Jetzt wird ja je strenger drauf geschaut und eben reguliert, desto gefährlicher, risikoreicher, riskanter das Ganze ist. Wie beurteilt man denn grundsätzlich das Risiko von KI? Also da fällt mir so ein Beispiel ein, wenn man jetzt zum Beispiel Flugzeuge nimmt oder so, die können ja zum Beispiel auch von Menschen oder von Waffen eingesetzt werden zu dem Transport, also Dual Use. Wonach bemisst sich da das Risiko?
Und wer soll es machen? Das ist ja die nächste Frage. Man will eine Mischung haben aus Selbstauskunft, glaube ich, derjenigen, die es einsetzen und dann eben auch Behörden, die natürlich in gewissen Rahmen das überprüfen. Aber das ist eben genau die Frage, woher weiß ich, was gemacht wird? Wird die Gesichtserkennung genutzt, um das Handy zu öffnen oder wird sie genutzt, um am Bahnhof Menschen zu suchen? Ja, das ist ja dieselbe Technologie, ganz anders eingesetzt und das wird, glaube ich, wirklich dann das Schwere sein, zu sagen, dass wir hier auch nicht überregulieren. Und wir benutzen ja alle schon ganz viel KI im Alltag, das wurde ja auch schon gesagt, ja, vom Navigationssystem bis zur Suchmaschine. Und wir wollen da natürlich jetzt nicht noch bürokratische Hürden draufbauen, um immer zu beweisen, dass es friedlich ist und harmlos.
Ja, wir haben das gehört, die biometrische Gesichtserkennung in Echtzeit im öffentlichen Raum, die ist eben unter bestimmten Voraussetzungen ist die erlaubt. Und da gibt es natürlich schon von EU-Abgeordneten der Linken, aber auch der SPD, harsche Kritik von Datenschützern, dass das eben ein Instrument sei, um Massenüberwachung in Europa einzuführen. Geht da der Trend jetzt in Richtung Kontrolle durch KI?
Ja, das ist für mich jetzt so eine Vermischung. KI ist eine Technologie, die es auch ermöglicht, Gesichter zu erkennen. Aber man könnte ja auch Menschen hinsetzen und sagen, wir gucken auf Kameras und setzen da 100 Leute, die jetzt am Südkreuz in Berlin Kamerabilder sich angucken und mit Terroristenbildern abgleichen. Das heißt, KI ist ja nur eine Technologie, die hier irgendwas vielleicht effizienter macht oder ermöglicht. Aber unter dem Deckmantel der KI diskutieren wir grundsätzliche Fragen, die wir jetzt haben über unser Zusammenleben. Wollen wir zum Beispiel Social Scoring erlauben? Wollen wir das erlauben, dass Sie, weil Sie jetzt Ihr Kind eine schlechte Schulnote hat oder weil Sie nicht in der richtigen Partei sind, dass Ihnen ein Krankenhauszugang verwehrt wird? Nein, wie es in China der Fall ist, wollen wir natürlich nicht in Europa, aber das hat für mich eigentlich mit KI nichts zu tun. Das könnte man auch mit normaler Software umsetzen und insofern bin ich immer dafür gewesen und auch in der Enquete-Kommission immer zu sagen, haben wir hier wirklich regulatorische Lücken oder Probleme, die sich auftun, weil es sich um KI handelt oder reden wir über grundsätzliche Dinge unseres Miteinanders, das Leben in der vernetzten Welt, dann sollte man das auch, sollte man sich auch ehrlich machen und sollte man darüber dann eben vielleicht anderswo reden, wo man einen geeigneteren Rahmen noch hat.
Und um dieses Risiko dann einschätzen zu können, muss man ja auch erstmal verstehen, wie KI zu Entscheidungen kommt. Ist das denn immer so transparent?
Das kommt auf das KI-System an, was Sie nutzen. Ja, es gibt Systeme, die sind vollkommen transparent, die kann man sich durchlesen, ich sag mal wie ein Kochrezept. Und dann gibt es welche, die eben aus Daten lernen, wo dann eben nicht so leicht bei einer einzelnen Entscheidung rückvollziehbar gemacht werden kann, warum oder welche Tatsachen haben jetzt dazu geführt, dass dieser Vorschlag hier kommt. Das kommt aber wirklich drauf an und bei kritischen Infrastrukturen und an anderen Stellen würde ich auch keine KI einsetzen und das ist dann auch gar nicht erlaubt.
Und ab welchem Punkt in diesem Prozess müssen dann eben Menschen diesen Prozess überwachen und die KI sozusagen ablösen, damit sie nicht alles entscheiden darf? Was ist da sozusagen der Gradmesser?
Ich würde sagen, KI kann gar nicht entscheiden. Entscheiden können nur Menschen, denn Menschen können die Konsequenzen ihrer Entscheidungen absehen, können dafür gerade stehen, dafür haften, sich versichern. Das können ja KI-Systeme nicht. Das sind und bleiben ja nur mal Computer, die Aufgaben übernehmen und insofern entscheiden immer wir, aber wir delegieren Dinge an Computer, wie auch in der Vergangenheit. Sie bekommen Ihre Steuererklärung, dann steht, dieses Dokument wurde maschinell erzeugt und bedarf keiner Unterschrift, aber letztlich hat der Computer nicht die Steuererklärung für Sie gemacht, sondern das Finanzamt hat das für Sie gemacht. Und so muss man sich das auch vorstellen. Jetzt nochmal das schlaue Wort vom Wissenschaftler. Das soziotechnische System aus Mensch und Maschine muss halt insgesamt funktionieren und es gibt Dinge, die können eben diese Systeme sehr gut und es gibt Dinge, die können Menschen sehr gut und Menschen können zum Beispiel Entscheidungen treffen und verantworten.
Und Sie können das natürlich auch missbräuchlich nutzen. Sie selbst sind ja Experte auch für Sprachtechnologie in der KI. Da hat es ja gerade einen Vorfall gegeben mitten im US-Wahlkampf. Da hat ein KI-generierter Voice-Scam sich als US-Präsident Biden ausgegeben. Und dann wurden potenzielle Wählerinnen und Wähler angerufen, um ihnen zu sagen, sie sollen nicht zur Vorwahl gehen, weil der Termin erst viel später sei. Schützt das neue KI-Gesetz vor Missbrauch wie diesem?
Ich glaube, das will man versuchen, aber auf der anderen Seite ist das immer auch der schmale Grat zwischen dem, was noch erlaubt sein muss, lustige Texte ins Web zu setzen, Satire zu machen. Das wurde auch in der Vergangenheit gemacht, ja, mit Stimmimitatoren oder so. Kennen wir das auch, wurden früher auch Politiker imitiert im Fernsehshows oder anderswo. Aber man darf es natürlich hier nicht nutzen, um Menschen zu manipulieren. Das ist ja das Problem dabei. Nicht die Tatsache, dass man Politikerstimmen imitieren kann. Das ist nur leichter geworden, aber das gab es vorher auch. Und in gewissen Rahmen ist es eben im Rahmen von Satire auch möglich, aber eben nicht hier, indem man eben Leute anruft und eben unter falschen Tatsachen ihnen vorspielt, ja, ich bin hier eine Bundesbehörde und ich möchte jetzt eine ganz wichtige Nachricht überbringen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und da müssen wir uns dann wirklich daran erinnern, was ist eigentlich hier sozusagen der Anteil von KI? Und die Sachen waren vorher auch schon, die wären auch mit dem Stimmenimitator verboten gewesen.
Und zum Schluss vielleicht noch zu der Kritik vieler Startups ja auch, die befürchten, also wir werden hier total ausgebremst, gerade die kleinen Unternehmen, gar nicht mal so die großen. Und Innovationen findet zukünftig auf dem Gebiet komplett woanders statt und den Vorsprung zu China holen wir nie wieder auf. Ist das so? Sind diese Sorgen berechtigt?
Ich glaube, die Sorgen sind berechtigt. Also ich habe gehört, dass für die Forschung weite Freiräume eingebaut wurden. Das freut mich natürlich. Also wir haben vielleicht ein bisschen Glück als Wissenschaftler, aber ich denke auch für die kleinen Firmen, die keine großen Rechtsabteilungen, Compliance-Abteilungen haben, kann es eben schwer werden. Und hier ist jetzt auch die Frage, wenn ich an irgendeiner Stelle in einem langen Prozess mal ein kleines bisschen KI einsetze, so wie wir heute, ich sag mal, Sie schreiben ein Dokument und nutzen Rechtschreibkorrektur, dann müssen Sie kein Transparenzregister anrufen. Dann ist das natürlich eine ganz harmlose Anwendung, aber vielleicht möglicherweise muss man dann in Zukunft auch das belegen und ich hoffe, dass es eben nicht dazu kommt, dass man dann hier einfach ganz triviale KI-Anwendungen dann einfach dazu führen, dass man hier eine lange Beweiskette führen muss, warum die harmlos ist. Das wäre dann ja wirklich in der Tat Innovationskiller.
Und unterm Strich würden Sie sagen, diese Quadratur des Kreises, ist die gelungen, also Technologie zu regulieren und gleichzeitig auch den Nutzen zu sichern?
Die Anwendung von Technologie zu regulieren und den Nutzen zu sichern. Ich hoffe, dass wir in der nationalen Umsetzung das jetzt, wie man immer so schön sagt, schlank und zielgerichtet machen. Die Juristen lieben ja das Wort Zweckbindung und ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Wissenschaftler lieben es ja auch schlank und zielgerichtet. Und ich denke, die nationale Umsetzung, die wird jetzt nochmal zeigen, wo wir landen. Da müssen dann ja auch noch technische Standards gesetzt werden, Interoperabilität von Systemen sichergestellt werden. Und das ist dann alles noch sehr viel Klein- und Feinarbeit und Gremien gegründet werden und so weiter. Und das sollte dann natürlich auch harmonisiert passieren. Zwar regional und national umgesetzt, aber dann eben auch EU-weit harmonisiert. Und das wird echt nochmal spannend dann.
So sagt es Aljoscha Burchardt, natürlich glasklar nicht am Telefon, sondern per Leitung zugeschaltet vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Vielen Dank für das Gespräch.